Wir wollen heute weitermachen mit der Offenbarung, und zwar Offenbarung Kapitel 7. Wir haben uns jetzt schon dreimal, also während drei Predigten, mit diesem Kapitel beschäftigt. Wir hatten gesehen, dass hier 144.000 Juden versiegelt werden. Im ersten Teil, dass von jedem Stamm 12.000 eben versiegelt werden, die dann eben dem Herrn dienen. Und wir sehen im zweiten Teil das Ergebnis ihres Dienstes, nämlich eine große Schar aus allen Völkern, die vor dem Thron anbeten, die Gott dienen. Dadurch wird klar, dass in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit, in dieser Trübsalzeit, viele Menschen noch gerettet werden, eine große, unzählbare Schar, was auch für uns heute mutmachend sein kann, vor allem in Zeiten, wo das Evangelium immer mehr abgelehnt wird, dass wir doch wissen dürfen, auch heute kann Gott wirken und kann Menschen überführen und kann Menschen retten, sodass auch wir ihm dienen dürfen, sein Wort weitergeben dürfen, ihn anbeten dürfen und ja, das als mutmachend für uns mitnehmen dürfen. Wir hatten auch letztes Mal eine Anwendung gesehen von dem priesterlichen Dienst. Wir alle sind als Priester berufen, priesterlich zu dienen, geistliche Opfer darzubringen. Und wir wollen heute weitermachen mit der Anwendung, und zwar mit dem zweiten Teil, mit der Tatsache, dass der Herr Jesus der gute Hirte ist. Das sehen wir in folgenden Versen, die möchte ich jetzt vorlesen. Und zwar lese ich nochmal ab Vers 13, einfach damit wir den Zusammenhang nochmal vor Augen haben. Offenbarung 7, ab Vers 13. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ja, das sind wunderbare Worte. Wir sehen hier eben dieser Begriff, er wird sie weiden. Ja, das erinnert eben an den guten Hirten, der seine Schafe weidet. Wie die Bewahrung Gottes einfach über ihnen ist und wie ihre Tränen abgewischt werden. Und mit dieser Tatsache, dass Gott der Hirte ist für seine Schafe und auch der Herr Jesus als der gute Hirte bezeichnet wird, wollen wir uns heute etwas mehr beschäftigen. Das sind eben die beiden Verse, der Ausgangspunkt für die Predigt, für die Anwendung heute, die wir jetzt gerade gelesen haben. Und erstmal, wenn wir die Offenbarung so betrachten, dann wird ein Kontrast deutlich. Wenn wir Offenbarung 19, Vers 5 lesen, ja, so wie auch Offenbarung 2, Vers 27, 12, Vers 5, dann wird dieses Wort weiden anders verwendet. Ich lese Offenbarung 19, Vers 5. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Ja, wenn wir diese Stelle lesen, wie hört sich diese Stelle an? Ja, wie der Hirte, der sich gerade um seine Schafe sorgt und kümmert und sie zu Wasserquellen führt. Nein, diese Stelle hört sich anders an. Ja, wir sehen hier, es geht ein scharfes Schwert aus seinem Mund hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Ja. Wir wissen, der Herr Jesus wird sein Reich aufrichten, sein Friedensreich, und es wird ein Friedensreich sein, weil auch alles, was aufkommt, um diesen Frieden zu stören, von ihm sofort eingedämmt wird. Und da wird er eisern vorgehen, mit eisernem Stab, und wird eben das eindämmen. Es ist ja so, dass im messianischen Reich am Anfang nur Gläubige sind, aber es kommen dann Nachkommen auf die Welt und irgendwann wird es immer mehr Ungläubige geben, die auch versuchen werden, diesen Frieden zu stören, sich aufzulehnen gegen Gott, und sie werden dann eben entsprechend bestraft werden vom Herrn, sodass das Friedensreich tatsächlich bestehen bleibt über die 1000 Jahre, bis eben zum Schluss, wo es nochmal den ganz großen Aufstand gibt. Ähnliche Aussage auch in Psalm 2, Vers 9. Also das ist ein Kontrast. Er weidet mit eisernem Stab. Ja. Und das passt aber doch auch zum guten Hirten. Denn wie kümmert sich der gute Hirte um seine Schafe? Er kümmert sich auch um die Schafe, indem er die Schafe beschützt und indem er gegen die Feinde der Schafe auch hart vorgeht. Ja, wenn der Wolf kommt, der Bär kommt, wenn Angriffe kommen, dann wird der gute Hirte sich einsetzen für die Schafe. Und deswegen diese Härte auf der einen Seite bedeutet aber gleichzeitig Liebe für sein Volk auf der anderen Seite. Danke für den Hinweis, Offenbarung 19, Vers 15. Dann, wenn wir jetzt zurückgehen zu unseren Versen, Verse 16 bis 17 von Offenbarung 7. Das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das erinnert uns doch an Jesaja 49, Vers 10. Sie werden weder hungern noch dürsten, keine trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird sie blenden, denn ihr Erbarmer wird sie führen und zu den Wasserquellen leiten. Ja. Hier haben wir eine messianische Verheißung, wie der Messias handeln wird in Bezug auf sein Volk. Er wird für sein Volk sein, er wird sein Volk wiederherstellen, er wird sein Volk beschützen und sie zu Wasserquellen leiten. Und diese Aussage erinnert natürlich auch an diesen Schutz, den sein Volk dann im messianischen Reich genießen wird. Und deswegen passt das sehr gut zu dem, was wir eben auch in der Offenbarung lesen, wo es sich natürlich nicht ausschließlich auf das Volk Israel bezieht, sondern auf diese ganze Schar, auf diese Völkerschar von sämtlichen Völkern, Stämmen, Nationen, inklusive natürlich dem jüdischen Volk. So viel zur Einleitung. Der Herr ist der gute Hirte und das wollen wir jetzt noch etwas vertiefen. Natürlich, wenn wir an den guten Hirten denken, wer denkt dann nicht an Psalm 23? Hier jetzt nur Verse 1 bis 3. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, ist es nicht wunderbar, wenn der Herr Jesus unser Hirte ist? Dann wissen wir, uns wird nichts mangeln. Heißt es, dass wir niemals Not leiden werden? Wenn wir zurück zur Offenbarung kommen, dann wissen wir doch, dass auch die Gläubigen in dieser Zeit viel durchmachen werden, viel Not leiden werden. Aber trotz all der Not, trotz all des Leides, bringt der Herr sie ans Ziel. Und sie sind dann vor dem Thron Gottes und beten Gott an. Und als Gläubige dürfen wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, zum Besten zusammenwirken. Und der gute Hirte weiß auch genau um jede Versuchung, um jede Not. Er weiß genau, was wir ertragen können. Er weiß auch genau, was uns zum Besten dient, auch wenn es uns manchmal nicht so vorkommt, dass manche Dinge uns zum Besten dienen. Dürfen wir das doch wissen, dass der gute Hirte es gut mit uns meint. Ja, und auch ein wirkliches Schaf, wenn es irgendetwas hatte, Es musste ja manchmal manches durchmachen, damit es ihm danach eben besser ging. Und so, wenn auch Leid da ist, wenn auch Not da ist, es dient uns zum Besten und wir dürfen diesem guten Hirten vertrauen. Auch im Alten, immer noch im Alten Testament, Jesaja 40, Vers 11, er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Ja, das ist wirklich ein liebender Hirte, ein Hirte, der sich um die Schafe kümmert, dem die Schafe nicht egal sind, sondern der wirklich das Beste möchte für seine Schafe. So liebevoll geht er mit seinen Schafen um. Und der Herr Jesus sagt es ganz klar und eindeutig von sich selbst: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und durch diese Handlung, dadurch, dass er sein Leben für die Schafe gegeben hat, hat er wirklich bewiesen, dass er die Schafe liebt. Wir dürfen uns seiner Liebe gewiss sein. Er hat uns so sehr geliebt, dass er sich für uns hingegeben hat. Es ist ja so, dass manchmal, wenn wir schlimme Zeiten durchmachen, wenn wir schwere Zeiten durchmachen, dann kann etwas Nagendes, ein nagendes Gefühl aufkommen, das zu einer Art Hadern gegen Gott werden kann, wo wir dann anfangen, an Gottes Güte zu zweifeln. Und wenn das der Fall ist, dass wir anfangen, an Gottes Güte zu zweifeln, dann sollten wir zurückgehen zu dieser Aussage, zurückgehen zu der Tatsache, hier ist jemand, der sein Leben für uns gegeben hat. Wie können wir zweifeln an der Güte dessen, der sich für uns hingegeben hat, der sein Blut für uns vergossen hat? Und wir dürfen wissen, er ist der gute Hirte. Er hat es bewiesen, dass er wirklich der gute Hirte ist. Und in Hebräer 13, Verse 20 bis 21, da lesen wir von dem großen Hirten, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, errüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, der Herr Jesus, er ist der große Hirte der Schafe. Er hat sein Blut vergossen und so eben den neuen Bund eingeleitet, eingeweiht. Er hat eben uns seine Liebe bewiesen und er wirkt in uns. Es ist ja auch hier der Wunsch des Schreibers des Hebräerbriefes, es ist sein Wunsch, dass ja der Herr wirkt, dass wir seinen Willen tun, ja, dass er uns ausrüstet zu jedem guten Werk. Wir dürfen diesen guten Hirten nachfolgen, wir dürfen ihm dienen, wir dürfen ja auf ihn vertrauen, um von ihm befähigt zu werden, das zu tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und es ist dieser Hirte, der gute Hirte, der für uns sorgt. Das hat auch der Herr Jesus aufgegriffen, diesen Gedanken, dass Gott für uns sorgt. Matthäus 6, Verse 25 bis 34 mit einer kleinen Auslassung und mit ein paar Versen ausgelassen. Ab Vers 25, Matthäus 6, ab Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Jetzt etwas weiter hinten. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ja, das sind klare, auch ermahnende Worte. Wir sollen uns nicht sorgen um den morgigen Tag, weil unser himmlischer Vater uns doch ernährt. Er sorgt für uns. Er hat es verheißen, für die Seinen zu sorgen. Und er ist es, dem Himmel und Erde gehören. Ihm gehören alle Dinge. Und von daher ist er auch fähig, uns zu versorgen. Und wir dürfen vertrauen, dass er uns versorgt. Und somit in diesem Bereich, aber auch in sämtlichen Bereichen, brauchen wir uns nicht zu sorgen um den morgigen Tag. Und wir wissen auch, dass die Sorgen nicht gut tun. Ja. Wem von euch haben Sorgen gut getan? Sorgen tut uns nicht gut, das weiß der Herr Jesus ganz genau, sondern um den aktuellen, um den heutigen Tag, da sollen wir uns sorgen, weil jeder Tag eben, wie der Herr Jesus sagt, seine eigene Plage hat. All das bedeutet natürlich nichts, dass wir nichts planen dürfen und sollen. Das steht nicht im Widerspruch. Es wird hier also nichts gesagt gegen eine angemessene Planung von Dingen, sondern es wird etwas gesagt gegen das sich Sorgen machen. Ja, sich Sorgen machen, wie wird es weitergehen, was wird der Tag bringen und man weiß, dieses und jenes kommt auf mich zu und wie werde ich das schaffen, wie kann ich das schaffen. So sollen wir uns nicht sorgen, sondern wissen, unser himmlischer Vater sorgt für uns. Es ist auch eine weitere Aussage hier enthalten. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ja? Auch im Jakobusbrief heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Also es ist nicht so, dass wir unser Leben leben können, wie wir wollen, uns zurücklehnen und sagen, ja, der himmlische Vater wird schon sorgen, sondern wir sollen diese Haltung, diese Einstellung haben, zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere kommt. Ja? Darauf dürfen wir vertrauen, alles andere wird uns hinzugefügt werden. Dann ist natürlich beim Sorgen, müssen wir auch an unsere geistliche Nahrung denken. Matthäus 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und auch Lukas 4, Vers 14. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Also zum einen ist es natürlich wichtig und wesentlich, dass wir gerettet werden, dass wir an das Evangelium glauben, dass wir dieses ewige Leben, von dem hier die Rede ist, dass wir dieses ewige Leben empfangen und dass es in Christus verfügbar auf Grundlage seines Erlösungswerkes. Und dann haben wir sein wunderbares Wort und nicht nur das Brot ist wichtig, um uns zu nähren, sondern eben auch nach dem Wort Gottes sollen wir streben, das Wort Gottes in uns aufzunehmen, wirklich als Nahrung uns zuzuführen. Wir leben eben nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Dann, da er der gute Hirte ist, verliert er keines seiner Schafe. Im Psalm 100, Vers 3 lesen wir Folgendes. Er kennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Wem haben wir es zu verdanken, dass wir zur Herde Gottes gehören dürfen? Das haben wir allein Gott zu verdanken. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Also er ist nicht nur der Schöpfer, der uns erschaffen hat, so dass wir existieren, sondern er ist auch derjenige, der uns zu seinem Volk gemacht hat, der uns zu seinen Schafen gemacht hat. Das haben wir ihm zu verdanken. Und schon daraus ergibt sich, wenn er uns zu seinen Schafen gemacht hat, dann wird er sich auch um seine Schafe kümmern. Er hat uns nicht auserwählt, damit wir dann wieder verloren gehen, sondern er hat uns auserwählt, damit wir dann eines Tages ihn schauen dürfen. So Johannes 15, Vers 6. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Die Erwählung kommt nicht von uns, sie kommt von Gott. Er hat uns erwählt. Und dazu lesen wir noch, er hat uns dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen. Er hat uns also zum einen erwählt, damit wir ihn erkennen, dass wir gerettet werden. Und er hat uns dazu bestimmt, dass wir dann seine Diener werden. Und das steht auch in Verbindung mit erhörlichem Gebet. Dann Römer 5, Verse 9 bis 10. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Ja, das ist eben genau diese Aussage, die wir vorher schon hatten. Wir sind durch sein Blut gerechtfertigt worden worden. Und da wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, wie es hier heißt, werden wir erst recht durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Er hat uns seine Liebe bewiesen, indem er sein Blut vergossen hat. Und wenn er das sogar getan hat, wie sollte er uns jetzt wieder fallen lassen? Wie sollte er uns jetzt nicht vor dem Zorn bewahren? Wie sollte er uns jetzt nicht vor dem Zorn erretten? Das tut er. Das hat er verheißen und versprochen. Und wenn wir an den Zorn denken, wir haben zum einen, wir wissen, die Trübsalzeit wird auch der Tag des Zorns genannt. Wir haben den Zorn Gottes, der sich offenbart und ausgießt in der Trübsalzeit. Und da haben wir die Verheißung, davor bewahrt zu werden. Und wir haben natürlich den Zorn Gottes, der sich über die ungläubige Welt in der Ewigkeit dann ergießt. Und auch diesem Zorn werden wir nicht anheimfallen. Warum? Weil der Jesus am Kreuz ja bereits den Zorn Gottes ertragen hat, an unserer Stelle. Er hat die Sünden getragen, die wir begangen haben. Er ist für uns gestorben, er hat sich für uns hingegeben. Und ja, wenn wir jetzt nochmal bestraft werden würden, würde es bedeuten, dass diese Sünden zweimal bestraft würden. Aber das ist nicht der Fall, sondern der Jesus hat alles getan, was nötig war, um uns zu erretten. Und wir lesen hier weiter, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Ja, wenn wir, er spricht es natürlich aus der Perspektive der Zeit damals, ja, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, er lebte damals, er lebte auch, als der Jesus ans Kreuz ging, ja, und war entsprechend ein Feind, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Auch wir waren alle Feinde Gottes, bevor wir zum Glauben gekommen sind, haben gegen Gott gekämpft, die einen bewusst, die anderen unbewusst. Und trotzdem haben wir die Erlösung erfahren. Trotzdem hat er uns berufen, hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Und wie viel mehr werden wir durch sein Leben gerettet werden? Er ist jetzt vor dem Vater. Er tritt für uns ein. Er verwendet sich für uns. Und deswegen dürfen wir wissen, dass wir ihn eines Tages schauen dürfen. Ein weiterer Aspekt, der uns ganz klar sagt, dass er keines seiner Schafe verlieren wird und verlieren kann, ist sein Erlösungswerk selbst. Im Hebräer 10, Vers 14 heißt es, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Wir sehen hier, es ist das Opfer des Herrn Jesus, das dafür gesorgt hat, dass wir für immer vollendet werden. Wer sind denn die, welche geheiligt werden? Das sind die berufenen Heiligen. Das sind die, die zu Christus gefunden haben, die zu ihm gehören. Die werden die Heiligen genannt. Sie werden auch beständig geheiligt. Und sie sind durch das einzige Opfer des Herrn Jesus für immer vollendet worden. Das heißt, sein Opfer reicht aus, nicht nur für unsere vergangenen Sünden, sondern auch für die gegenwärtigen und zukünftigen. Und in dem Sinne, stellungsmäßig sind wir für immer vollendet. Unser Wandel muss natürlich dem immer mehr gerecht werden, was wir von der Stellung her schon geschenkt bekommen haben. Der Jesus selbst bezeugt Folgendes, Johannes 17, Vers 12. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Ja. Er betont, ich habe alle behütet, ja, alle, die er geschenkt bekommen hat vom Vater, sie sind ein Geschenk des Vaters an den Sohn, alle hat er behütet und keiner ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens. Und jetzt könnte man sagen, ja, der Sohn des Verderbens, der ist ja verloren gegangen, also können auch viele andere Söhne des Verderbens verloren gehen. Zum einen gibt es nur diesen einen, der ausdrücklich so genannt wird. Natürlich haben wir von der Ausdrucksweise beim Antichristen gewisse Ähnlichkeiten. Aber als der Jesus den Jüngern die Füße wäscht, ja, und zu ihnen spricht, dann sagt er ganz ausdrücklich, ihr seid alle rein, außer einer. Das heißt, Judas war niemals ein wahrer Gläubiger. Judas hat niemals zu denen gehört, die auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt, die dann zu Schafen Christi geworden sind und dann wieder verloren gegangen sind, sondern Judas hat nie wirklich dazugehört und er ist entsprechend auch verloren gegangen. Aber die, die als Geschenk dem Vater, vom Vater dem Sohn gegeben worden sind, die hat der Herr Jesus bewahrt und behütet. Und das zieht sich durch das Johannesevangelium, dass er für sie gesorgt hat, dass er für sie sorgt und dass sie eben nicht verloren gehen werden. Und so sagt auch Petrus, 1. Petrus 1, Verse 5 bis 6, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Es ist also nicht unsere Kraft, die uns bewahrt, sondern es ist die Kraft Gottes, in der wir bewahrt werden. Wir werden in der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben zu dem Heil. Das heißt, Gott gebraucht den Glauben auch in dem Prozess der Bewahrung. Das heißt, er bewirkt Glauben, denn auch Glaube ist ein Geschenk Gottes. So sagt es Epheser 2 ganz unmissverständlich, dass ja, der Glaube nicht aus uns kommt, sondern ein Geschenk Gottes ist. Und durch den Glauben werden wir bewahrt zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und das ist etwas, wo wir uns jetzt schon drauf freuen dürfen. Ja? Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Wir dürfen wissen, dass alles Leid nicht ins Gewicht fällt gegenüber dem, was geoffenbart werden soll. Und der Herr Jesus, wir kommen wieder zu seinen Aussagen zurück, Johannes 10, Verse 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, wie zeichnen sich Schafe Jesu Christi aus? Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Herrn nachfolgen, dass sie seine Stimme hören, ihm nachfolgen und dass sie von ihm ewiges Leben empfangen. Das ist nicht das, was Judas getan hat. Judas hat genau das Gegenteil getan. Er hat ihn verraten, anstatt ihm nachzufolgen. Es heißt auch ewiges Leben. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Ewig bedeutet eben ohne Ende. Ja, niemand kann von sich sagen oder niemand kann am Ende sagen, ich habe ein Jahr lang ewiges Leben gehabt, ist dann wieder verloren. Weil dann hat er niemals ewiges Leben gehabt. Ja, er hat ein zeitlich begrenztes Leben gehabt, aber das war nicht das Leben, das ewige Leben, das Gott gibt. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja. Ich finde auch diese Übersetzung, weil die einfach wörtlicher ist, besser als die von Luther. Ja, der sagt, sie werden nimmermehr umkommen. Ja, das kann ja dann alles Mögliche heißen, aber wörtlich heißt es wirklich, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Ewiges Leben bekommen wir in dem Moment, wo wir an den Herrn glauben, an sein Erlösungswerk. Und von dem Moment an können wir wissen, wir werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, wir sehen hier das Wirken des Vaters, das Wirken des Herrn selbst und wir haben auch in der Bewahrung in anderen Bibelstellen das Wirken des Heiligen Geistes in der Bewahrung des Gläubigen. Und deswegen ist es so, dass bei dieser Frage, ob ein wahres Schaf Jesu wieder verloren gehen kann, da geht es nicht primär um eine theologische Auseinandersetzung oder Streitigkeit. Ja, manche sagen, lass doch das Thema ganz außen vor, denn es bewirkt nur Streit. Es geht aber hier um die Ehre Gottes. Es geht um die Ehre des guten Hirten. Was für einen Hirten haben wir? Haben wir einen Hirten, der fähig ist, seine Schafe zu bewahren? Haben wir einen Hirten, der seine Schafe bewahren will? haben wir einen Hirten, der es auch tut. Und das sagt uns die Bibel eben ganz klar. Es geht nicht nur um die Ehre selbst, um die Ehre Gottes. Es geht auch um die Frage, reicht sein Erlösungswerk aus? Und wir hatten diesen Vers im Hebräerbrief gesehen und im Hebräerbrief steht noch mehr über sein Opfer, dass sein Opfer uns heiligt eben auf Zeit und Ewigkeit. Und tatsächlich, wenn wir sagen, ein wahrer Gläubiger, der wirklich gerettet ist, der ewiges Leben hat, der durch das Blut Jesu gereinigt worden ist, kann wieder verloren gehen, würde es bedeuten, dass wir das Erlösungswerk schmälern würden. Denn wir werden allein auf Grundlage seines Erlösungswerkes gerettet und nicht aufgrund von eigenen Bemühungen, auch nicht aufgrund von eigenem Suchen oder guter Nachfolge, tadelloser Heiligkeit oder all diesen Dingen. Nein, sondern allein aufgrund dessen, was der Herr für uns getan hat. Und wenn wir mal vor ihm stehen, dann werden wir uns nicht mehr auf die Schultern klopfen, wie wir uns heute immer mal wieder möglicherweise tun, sondern dann werden wir ihm alle Ehre geben und ihm alles zuschreiben und unsere Kronen, wenn wir denn welche bekommen, vor ihm niederwerfen, da wir alles ihm zu verdanken haben. Und deswegen können wir einstimmen in Römer 11, Vers 36, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ja, wir dürfen wissen, solch einen Hirten haben wir. Einen Hirten, der sich um die Schafe kümmert. Einen Hirten, der sein Leben für die Schafe gelassen hat. Einen Hirten, der seine Schafe führt zu lebendigen Wasserquellen. Der sorgt für ihre Nahrung, für das, was sie brauchen. Der sie durch alle Nöte hindurchbringt, sie beschützt vor den Feinden und sie sicher ans Ziel bringt. Der Feind wird am Ende nicht sagen können, du hast einen schlechten Hirtendienst getan, weil du die Hälfte deiner Schafe verloren hast. Ja, du hast nur die Hälfte ans Ziel bringen können. Oder du hast nur die starken Schafe ans Ziel bringen können und die schwachen vermochtest du aber nicht zu bewahren. Das wird der Feind nicht sagen können, sondern der Feind wird anerkennen müssen, dass Jesus alle seine Schafe, jedes einzelne, sogar das schwächste von ihnen, sicher ans Ziel gebracht hat. Und auch das schwächste Schaf ihn rühmen und loben wird. Und auch das Schaf, das möglicherweise nur wie durchs Feuer hindurch gerettet wird. Nun ist es natürlich so, dass manche Bibelstellen herangezogen werden, um auszusagen, dass es doch möglich ist, dass ein Schaf wieder verloren geht. Das würde aber bedeuten, dass all diese Verheißungen, die wir jetzt betrachtet haben und von denen es noch viel mehr gibt, damit eigentlich zunichte werden und die Bibel sich widersprechen würde. Denn wenn die Bibel uns zusagt, wir bekommen ein ewiges Leben durch den Glauben, durch sein Erlösungswerk, und an anderer Stelle sagen würde, wir können doch wieder verloren gehen, dann hätten wir hier einen Widerspruch. Und eine so eine Stelle, die herangezogen wird, um zu zeigen, dass man wieder verloren gehen kann, und ich möchte nur ein Beispiel nennen, die haben wir heute Morgen gehört. Ja? Und deswegen bringe ich sie jetzt, ich könnte sonst andere Stellen nehmen. Und zwar 2. Petrus 1, Verse 10 bis 11. Haben wir in der Begrüßung, in der Einleitung gehört. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Haben wir heute gehört, der Uli hat sie sehr gut ausgelegt. Ja, er ist auch darauf eingegangen, was es heißt, die Berufung und Auserwählung festzumachen. Ja. Manche legen diese Stelle aber anders aus, als Uli es heute getan hat. Sie sagen, es bedeutet, dass alle Menschen berufen sind und auserwählt sind und wir müssen das jetzt festmachen. Und die, die es festmachen und auch festhalten, die bleiben auserwählt und werden gerettet. Und die, die es nicht tun, die bekommen auch den Eingang in das Reich unseres Retters nicht. Ja? Also es ist hier eine Art Werksgerechtigkeit dabei, denn ja, wir bekommen das aus Gnade geschenkt. Aber wir müssen das festmachen. Und wenn wir es nicht festmachen, dann haben wir versagt und werden das Ziel nicht erreichen. Da müssen wir natürlich beachten, dass diese Auslegung und Erklärung von Auserwählung dem widerspricht, was sonst die Bibel sagt. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Der Jesus sagt, es ist eine Anzahl an Schafen, die ihm von dem Vater geschenkt worden sind und für die bittet er, nicht für die Welt bittet er. Also es ist ganz klar, er hat nicht alle Schafe geschenkt bekommen, sondern einige aus der Welt heraus. Und in der Apostelgeschichte heißt es, als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Ja, es sind nicht alle gläubig geworden. Und so zieht sich das durch die Bibel, dass die Auserwählung von Gott ausgeht und nicht von uns. Und der Herr Jesus, haben wir selbst vorher gesehen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und die Auserwählung festzumachen heißt, dass die Berufung und Auserwählung praktische Realität wird in unserem Leben, dass es sichtbar wird, dass es sich auswirkt, indem wir Gott dienen, indem wir Zeugnis geben, indem wir ja wirklich das Leben, das wir geschenkt bekommen haben, das ewige Leben, auch würdig leben. Und das behütet uns vor dem Fall. Und es heißt auch, dass wir das ewige Reich, dass uns der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters reichlich gewährt wird. Ja, hier wird gesagt, ja, wir bekommen es gar nicht, wenn wir das nicht tun. Nein, es wird uns reichlich gewährt, wenn wir es tun. Paulus spricht davon in 1. Korinther 3, dass es möglich ist, wie durchs Feuer hindurch gerettet zu werden, wenn nämlich all unsere Frucht verbrennt, aber trotzdem gerettet. Die Seele wird gerettet werden, ja, der Geist wird gerettet werden, sagt Paulus ganz klar. Wenn wir aber ihm dienen, wenn wir all diese Verheißungen umsetzen in unserem Leben und stützen auf die kostbaren Verheißungen und Frucht bringen für die Ewigkeit, dann haben wir einen reichlichen Eingang, dann wird die Frucht auch nicht verbrennen. Wir haben einen reichlichen Eingang in das Reich unseres Herrn und Retters und dürfen uns darauf freuen. Wenn wir allerdings uns zurücklehnen und ihm nicht dienen und faul sind, ja, dann wird auch irgendwann der Punkt kommen, wo wir keine Heilsgewissheit mehr haben. Ja, wo wir traurig, niedergeschlagen und so weiter sind und vielleicht gar nicht mehr wissen, sind wir gerettet oder sind wir es eigentlich nicht. Das heißt, das nagt dann an unserer Heilsgewissheit und unserem praktischen Wandel, an unserer Freude in der Nachfolge des Herrn, aber es entzieht uns nicht die Errettung als solches. Und so könnte man viele andere Stellen nehmen und wenn wir die Stelle aber wirklich dann richtig auslegen, sowohl im Zusammenhang als auch unter Berücksichtigung anderer Aussagen zum gleichen Thema, dann dürfen wir wissen, die Verheißung Gottes steht. Die Verheißung Gottes steht und wir dürfen uns darauf vertrauen, dass er die Seinen ans Ziel bringt, dass der gute Hirte wirklich der gute Hirte ist, der fähig ist, der willig ist und der das Beste auch für die Seinen tut. Er hat es eben bewiesen dadurch, dass er sich für uns hingegeben hat. Und dieser gute Hirte, der sorgt auch für uns, wenn wir durch Leid müssen. Wir haben es schon gesehen, etwas angeschnitten. Ich möchte noch eine Stelle dazu vorlesen, Hebräer 2, Verse 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ja, im Leid und in der Not müssen wir immer vor Augen haben, was der Herr Jesus durchgemacht hat. Er hat gelitten, er hat freiwillig für uns gelitten, obwohl er keine Sünde getan hat und es keinen Betrug in seinem Mund gab. Ja, er hat es nicht erwidert, so wie es hier beschrieben ist. Er war wie das Lamm, das sich zur Schlachtbank hat führen lassen. So hat er uns geliebt. Und wir sind berufen, ihm nachzufolgen. Und es heißt auch, seinen Fußstapfen des Leidens nachfolgen, dass wir bereit dazu sind, dass wir nicht etwa Kompromisse machen, um Leid zu entgehen, sondern dass wir bereit sind, diesen Weg einzuschlagen, weil er uns vorausgegangen ist und ihm folgen wir nach. Und es ist aber so, dass wir nicht aus eigener Kraft all das tun müssen, sondern wir gehören ihm an. Wir folgen ihm nach, wir gehören ihm an. Das heißt, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Er ist der Hirte für unsere Seelen, er ist der Hüter unserer Seelen. Also er bewahrt uns, er beschützt uns, er trägt uns durch. Er ist der gute Hirte, der auch in solchen Zeiten bei uns ist. Und so dürfen wir Vertrauen auf Gottes Trost. Paulus sagt in 2. Korinther 1, Verse 3 bis 4, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unsere Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Ja, manchmal ist es so, wir wissen nicht, warum wir leiden müssen und sehen in dem Moment des Leidens gar nicht, warum das so ist und was Gott damit erreicht. Und wir merken auch nicht, wir werden jetzt irgendwie gerade verändert in das Bild Jesu. Ja, uns kommt es vielleicht so vor, als ob ganz das Gegenteil der Fall ist. Und dann dürfen wir doch, wenn wir zur Schrift gehen, wenn wir uns auf seine Verheißungen stützen, und das sollen wir tun, wir sollen bewusst auf die tröstenden Verheißungen blicken, wir sollen sie bewusst heranholen und nicht in unserem Jammer bleiben und uns in unserem Jammer drehen, sondern auf die Verheißungen wirklich bewusst vertrauen, dann dürfen wir den Trost Gottes erfahren und wir dürfen dann befähigt werden, andere wieder zu trösten. Ja, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und spätestens dann, wenn wir merken, wir sind fähig, andere zu trösten, spätestens dann können wir den Sinn des Ganzen erkennen. Und wir haben natürlich die Verheißung, die noch viel weiter in die Zukunft geht, Jesaja 25, Vers 8. Er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Ja, wir haben hier einen Blick in die Ewigkeit. Er wird den Tod verschlingen und er wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht, die Schmach seines Volkes hinwegnehmen. Das erinnert uns ja an die Aussagen der Offenbarung. Und wir haben hier sicher Anspielungen auch auf die Stelle in Jesaja, in Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dieser Blick auf die Ewigkeit, dass es eine Zeit geben wird, in der wir nicht mehr leiden, das darf uns Mut machen. Noch viel mehr Mut machen darf uns natürlich die Tatsache, dass wir dann Gemeinschaft mit unserem Herrn und Gott haben dürfen, dass wir ihn schauen dürfen. Die eine Motivation, dass das Leiden in dieser Welt aufhört, ist auch biblisch. Wir dürfen durchaus auf die Ewigkeit hoffen, weil wir Leid durchmachen, aber es sollte nicht die einzige Motivation sein. Die Hauptmotivation sollte sein, dass wir ihn dann schauen dürfen, dass wir die Gemeinschaft mit ihm in Ewigkeit genießen dürfen. Und deswegen müssen wir uns immer bewusst freuen auf die Ewigkeit. Ganz bewusst hier und jetzt, egal in welcher Situation wir sind, dass wir uns ganz bewusst auf die Ewigkeit freuen und aus dieser Freude heraus dem Herrn dienen. 2. Thessalonicher 2, 16 bis 17. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Ja, wir haben eine gute Hoffnung bekommen durch Gnade. Es ist eine gute Hoffnung, eine wunderbare Hoffnung, und schon jetzt darf uns diese Hoffnung trösten. Ja, wir haben einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung bekommen. Und auf dieser Basis dürfen wir gestärkt werden in jedem guten Wort und Werk. Ja, wenn wir getröstet werden, wenn wir unsere Blicke auf diese Hoffnung richten, auf seine Wiederkunft, auf die Ewigkeit, auf die ewige Gemeinschaft mit ihm, bekommen wir einen ganz anderen Blickwinkel. Und dann sind wir auch fähig, andere zu erbauen, obwohl wir selbst von den Umständen her vielleicht gar nicht fähig wären, andere zu erbauen. Von den Umständen her befinden wir uns vielleicht unter Umständen, die niederdrückend sind, die nicht mutmachend sind. Und es ist wichtig, wegzuschauen von all diesen Umständen, uns zu stützen auf die kostbaren Verheißungen, auf diese wunderbare, auf diese gute Hoffnung, auf den ewigen Trost und auf dieser Grundlage dann andere zu stärken und zu erbauen. Und ich möchte schließen mit diesen wunderbaren Worten unseres Herrn und Heilandes, der sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Es ist ja so, dass wir ja große Sünder waren und sind und dass wir es nicht verdient hätten, gerettet zu werden. Und obwohl das so ist, hat der Herr uns berufen, hat er uns gerettet, hat er uns zu sich gezogen und liebt uns. Er liebt uns auf eine Art und Weise, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Er liebt uns so sehr, ja, er liebt uns und auch der Vater liebt uns, das wissen wir, wie er seinen Sohn liebt. So liebt er uns in Christus. Er liebt uns so sehr, dass er sich für uns hingegeben hat. Und er sehnt sich danach, dass wir seine Herrlichkeit sehen, dass wir in der ewigen Gemeinschaft mit ihm sind. Und das ist doch erstaunlich, dass solche Geschöpfe, wie wir es sind, dass wir bei ihm sein dürfen und dass er sich sogar nach uns sehnt. Dass er sich nach uns sehnt, dass wir seine Herrlichkeit sehen und dann die ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Und so dürfen wir uns freuen auf die Herrlichkeit und dürfen dem Herrn zurufen: Komme bald, Herr Jesus. Amen.